Die Hitzeschlacht von Österreich ist das Thema im aktuellen Ravenol Racing Roundup, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Inga Stracke, du bist für Pitwalk und für die Pitcast-Reihe in der Steiermark gewesen am vergangenen Wochenende. Hast du wieder abgeschwitzt?
Es war ordentlich warm, ja, aber ich muss sagen, es ging eigentlich, weil das Tal, da wo Spielberg ist, relativ weit ist und dann immer eine leichte Brise ging. Es war ganz angenehm. Abends wurde es etwas wärmer. Auf dem Heimweg bin ich nachts, ich glaube so um 1 Uhr morgens an Salzburg vorbei, da war es immer noch 28 Grad. Also es war schon echt heftig, gerade die Nachttemperaturen.
Hat das sich auf den Rennverlauf direkt ausgewirkt? Reifen, Hitzemanagement bei Akkus und so weiter?
Also es hat sich ausgewirkt, glaube ich, ein bisschen bei den Bremsen. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf Cadillac gucken, wo die Bremsen ja gebrannt haben. Es waren, muss gerade mal gucken, ich glaube gleich drei Fahrer, die irgendwie sorry, jetzt sind mir meine Notizen abhanden gekommen. Das ist natürlich relativ ungünstig.
Ja, aber
Die irgendwie
lass uns nicht auf Cadillac gucken.
Hitze und Qualm im Cockpit gesprochen haben. Das war Sergio Perez, das war Liam Lawson und nochmal jemand. Und natürlich hat sich es vor allem auf das Reifenmanagement ausgewirkt, weil natürlich bei dieser Hitze die Reifen noch weniger gehalten haben. Ist klar, das Gummi wird schneller, naja, weich, sagen wir es mal. Und so kam es dazu, dass Lewis Hamilton und Pierre Gasly tatsächlich drei Reifenstopps einlegen mussten.
Ich wollte gerade sagen, lass uns nicht über Cadillac sprechen oder über sonstige Hungerleider-Teams, sondern lass uns über die Spitze sprechen, denn das interessiert uns natürlich nur. Ferrari ist ja mit Rückenwind gekommen nach dem Sieg von Lewis Hamilton in Barcelona. Das allerdings scheint mir relativ schnell wieder verpufft gewesen zu sein.
Jein, Ferrari war eigentlich sehr zufrieden am Anfang des Wochenendes, auch in Spielberg. Ich schaue gerade mal die Trainings an. Lewis Hamilton gut dabei und auch in der Qualifikation die Startplätze 2 und 3 direkt hinter Russell. Das ist eigentlich ziemlich positiv für Ferrari, würde ich sagen. Und dann hatten sie ja auch kurzzeitig sogar die Hoffnung, die Pole Position zu erben, zumindest Charles Leclerc dann. Dann hätten sie die erste Reihe Ferrari rot gehabt, weil nämlich der liebe George Russell, als der Max Verstappen Ende der Qualifikation in die Mauer gekracht ist, nicht, sagen wir mal so, er hat seine beste Zeit unter Gelb gefahren, konnte aber nachweisen, dass er so stark gelupft hat, dass er trotzdem, ich glaube, 3 Zehntel schneller war, aber anscheinend noch ordentlich gelupft hat. Also sonst wäre er am Ende 6 Zehntel schneller gewesen. Das war eine etwas eigenartige Situation für uns alle, die auch Max Verstappen später dann zu einigem Sarkasmus genutzt hat.
Was hat er gesagt?
Ah ja, er hat, wie war das? Er hat dann später irgendwie was gepostet am Sonntag nach dem Rennen auf Social Media, so nach dem Motto, ein Foto und dann ja. Ich habe ja gelupft und ich habe das andere Auto überhaupt nicht gesehen. Das war ja das, was George Russell gesagt hat. Er hätte den Max Verstappen Red Bull nicht gesehen. Und es gibt Video-Footage, wo er fährt und man sieht ganz klar links in der Mauer den Red Bull stehen.
Dann hatte man die Hoffnung, als Ferrari-Fan oder auch als unabhängiger Fan von spannenden Rennen, dass es vielleicht die Schwierigkeit wieder geben könnte bei den Akkus, beim Temperaturmanagement der Mercedes. Das war ja kein Thema fürs Qualifying, sehr wohl aber ein Thema für die Renndistanz in Barcelona. Auch das hat nicht hingehauen, also hat aus Mercedes-Sicht sehr wohl hingehauen. Es gab keine Probleme, sondern sie haben das ohne Schwierigkeiten über die Runden gebracht oder mussten die in ein Notprogramm schalten und es war so unschädlich, dass es trotzdem funktioniert hat.
Also ich glaube, das es war ein guter ja, Dreikampf der Top-3-Teams. Für McLaren war der am Ende überraschende 4. und 5. Platz für Piastri und Norris tatsächlich überraschend. Die waren nicht ganz bei der Musik dabei, aber ich hätte mich ganz ehrlich nicht festlegen wollen ob jetzt Mercedes, Ferrari oder gar ein Max Verstappen hier die Nase vorne hat. Und wenn man sieht, dass Max Verstappen sich richtig gut vorgekämpft hat im Rennen auf Platz 2, dann ist auch er mit dem abgegradeten Red Bull dabei. Auch Hadjar auf Platz 6 kann mithalten, ist meiner Meinung nach einer der Teamkollegen von Max Verstappen in den letzten Jahren, der im nächsten dran ist.
Ganz vorne allerdings trotzdem kein Kraut gewachsen gegen Mercedes.
So könnte man es sagen, ja. Vor allen Dingen, wenn man halt wirklich bedenkt, ich schaue mal gerade, ich mal gucken gerade, ob ich die Sekunde, die Quali-Zeiten habe. Checkered Flag Q2, Checkered Flag Q3, Session Finished. So, hier hat Russell 1:06.113 und Leclerc 1:06.349. Also sagen wir mal selbst plus 2,36 Sekunden, also 0,236 Sekunden, also etwas über 2 Zehntel. Und wenn er sagt, er hätte da signifikant gelupft,
Ja.
ein signifikantes Lupfen bei 2,3 Zehntel Rückstand, Vorsprung für Russell, muss so ein signifikantes Lupfen in meinen Augen mindestens nochmal 3 Zehntel gewesen sein, dass das wirklich signifikant ist. Und dann hätte er natürlich einen Hammervorsprung. Allerdings schauen wir auf Kimi Antonelli. Der hatte 3,01 Sekunden Rückstand. Der war bei 1:06.475. Nee, Entschuldigung, das war die Zeit von Verstappen. Antonelli bei 1:06.414. Und das zeigt aber auch, wenn ich jetzt mal hier runter gucke, sind die Top 7 innerhalb von 4 Zehntel gewesen bei der Qualifikation nach Q3.
Quali ja, Rennen ist dann ja wieder was anderes. Da hat George Russell ja sogar gesagt, er hätte seinen Fahrstil auf eine unnatürliche, auf eine unnormale Art und Weise geändert, um mit dem Reifenverschleiß besser hinzukommen mit dem Temperaturmanagement. Und das hätte letztlich die Entscheidung ausgemacht. Wie ist es denn überhaupt ausgegangen und warum? Und was hat das mit einer unnormalen Fahrweise zu tun?
Zum einen, George Russell hat gewonnen, aber es war bis zum Schluss richtig spannend und richtig eng. Ich gucke mal jetzt ganz kurz, bevor wir auf den Fahrstil gehen. Moment, Entschuldigung, ich scrolle ja gerade meine Ergebnisse. Russell, Verstappen, Antonelli, Piastri, Hamilton, Hadjar, Norris, Leclerc, Lawson, Lindblad, die beiden Visa, Cash App, Racing Bulls, Toro Rossos, sind auch wieder in den Punkten gewesen, sind erstaunlich stark dieses Jahr, aber das die Reihenfolge. Und Russell hat die Ziellinie tatsächlich 1,611 Sekunden vor Verstappen überquert. Das ist jetzt keine Welt. Antonelli war 0,375 Sekunden hinter Verstappen. Der hat da tatsächlich versucht anzugreifen. Piastri dann fast 20 Sekunden dahinter. Also da sieht man schon, die Top 3, die waren richtig eng und da ging es auch wirklich fast wie beim Fotofinish zur Sache. Jetzt zum Fahrstil von George Russell. Was er genau verändert hat, das wird er uns natürlich nicht verraten, aber er hat sich angepasst. Er hat wohl auch mal ein bisschen geguckt, wie Youngster Kimi Antonelli mit dem Mercedes umgeht und diese Erfolge eingefahren hat. Und er hat es geschafft. Er hat sich jetzt endlich in der WM auch mal wieder ein bisschen an den Kimi rangerobbt. Zumal der zwar auf dem Podium, aber eben noch Max Verstappen auf Platz 2 dahinter dazwischen war, eben nicht ganz dicht dran war an Russell.
War das jetzt der Befreiungsschlag, den Russell unbedingt gebraucht hat, nachdem er ja doch in letzter Zeit ziemlich in die Kritik geraten ist, weil Andrea Kimi Antonelli sich als Wunderkind geriert hat und die Zeit von Russell ja angeblich bereits abgelaufen sei, laut seinen Kritikern?
Also unsere Kollegen in der englischen Presse bezeichnen Russell als thirsty und hungry, also durstig und hungrig gleich. Und das zeigt schon, wie sehr sie eigentlich ja auch hinter ihm stehen im Sinne von, ja, unser Brite, der hat es jetzt geschafft, sich da mal wieder vor den Youngster zu fahren. Aber ja, ich glaube schon, dass das an Russell genagt hat. Und ich glaube schon auch, dass er sich da ein bisschen Mental Coaching geholt hat. Würde ich jetzt mal selber auch versuchen und machen, um da auch resilient zu sein und nicht sich von diesem vor Selbstbewusstsein, Freude und jugendstrotzenden Italiener einschüchtern zu lassen. Also ich denke, das ist so eine Kombination aus Fahrstil, wie gehe ich mit dem Auto um, wie gehe ich mit den Reifen um, Und auch, wie gehe ich mental mit dieser ganzen Sache um? Wie kriege ich das hin, dass es auch nicht irgendwie zu einer Situation kommt? Denn irgendwann kann man sich vorstellen, könnte die kommen, wo Mercedes dann doch mal sagt, so jetzt ist der Kimi so weit vorne, dass wir ihn bevorzugen. Und da, also vor ein, zwei Rennen haben diverse Experten davon gesprochen, dass sowas einen George Russell brechen würde oder vielleicht schon gebrochen haben könnte. Ich denke, der ist noch lange nicht gebrochen. Der legt jetzt nach. Letztes Mal, als wir beide gesprochen haben, habe ich ja noch gesagt, schaut euch an. Oscar Piastri hat geführt. Jeder dachte, Norris hat keine Chance mehr. Und wer ist Weltmeister geworden?
Ja, es wirkt in der Tat so, als sei Russell jetzt etwas gestärkt wieder zurückgekehrt, auch eben tatsächlich nicht nur mental, sondern mit dem Ändern des Fahrstils auf eine reifenschonendere Art und Weise. Was ich interessant fand, war eine etwas spitze Bemerkung von Toto Wolff, der gesagt hat, alle Welt hält sich zurück mit Updates wegen der Budgetobergrenze. Nur Ferrari bringt ein Upgrade ans Auto nach dem nächsten, so als ob die unlimitierte Ressourcen hätten. So hat er es wörtlich gesagt. Also da mutmaßt offensichtlich oder wollte Toto Wolff mal so ein bisschen die politische Karte ziehen und sagen, pass auf, wir haben sehr wohl im Blick, dass Ferrari da ganz offensichtlich mit Kanonen auf Spatzen schießt.
Ich glaube, wir kommen jetzt in die Phase der Silly Season, die früher eigentlich immer nur um Fahrerverpflichtungen ging, was, glaube ich, dieses Jahr gar nicht wirklich das Thema ist, weil die meisten langfristige Verträge haben. Wobei schon auch hier ein Zak Brown gefragt wurde, ob er denn sich nicht den Max Verstappen bei McLaren vorstellen könnte. Und er hat mit einer kryptischen Allegorie geantwortet, die dann irgendwie jemanden involvierte, der in einer Badewanne auf einer Bananenschale ausrutscht, um die Vergleiche zu ziehen, wie möglich es sei, dass Max Verstappen für McLaren fahren könnte. Keine Antwort ist auch eine Antwort oder auch keine, wer weiß. Also ich glaube, wir kommen jetzt auch in die Phase der Silly Season, wo ganz offensichtlich heutzutage die Fahrerverträge weniger eine Rolle spielen als die verfügbaren Budgets, als die verfügbaren Upgrade-Möglichkeiten. Dann gibt es ja auch diese Tokens beim Motor, wo Ferrari jetzt die italienische Presse hat am Anfang am Donnerstag in Spielberg gejubelt. Ja, Ferrari, neuer Motor. Und Ferrari so, nein, nein, das ist nur ein ganz kleines, unsignifikantes Upgrade. Die haben das sehr runtergespielt, was sie da gemacht haben. Also vielleicht geht es jetzt einfach auch gerade in dieser Saison mit den neuen Regeln eben mehr um die Technik als um die Fahrerverträge.
Ja, diese Tokens werden uns noch eine ganze Weile begleiten. Ich nenne das mal da so einen Joker, den man ziehen darf, um gewisse Teile, die normalerweise homologiert, also fest vorgeschrieben sind, doch noch anzufassen und weiterzuentwickeln. Da geht es ja um diese außerordentliche Erlaubnis am Motor, was zu machen, wenn der so und so viel Prozent zu schwachbrünstig, zu luftpumpenhaft ist. Und da ist Ferrari, hat Ferrari gerade erst mit begonnen. Sie werden das Ganze in zwei Schritten machen. Und in der Tat, das war nur der erste Schritt. Und allzu viel gebracht hat sie ganz offensichtlich nicht in Spielberg. Spielberg ist eine Motorenstrecke, die kürzeste in Sachen einer Rundenzeit, die zurückgelegt wird. Eine der schnellsten nach Monza mit den schnellsten Passagen. Dazu noch das viele Bergan- und Bergabfahren, vor allen Dingen die ganzen Steigungen fordern den Motor natürlich extrem. Da hätte man von einem weiterentwickelten, signifikant weiterentwickelten Ferrari-Motor mehr erwarten müssen als das, was dabei rausgekommen ist letztlich.
Ja, wobei ich jetzt auch sagen muss, bei Ferrari ging es auch um die Strategie. Also wenn du siehst, ich zähle das jetzt mal auf. Also Lewis Hamilton, 12 Runden auf Medium, 13 auf Hard, 17 auf Soft, 27 auf Hard. Russell, 19 Medium, 24 Hard, 26 Hard. Das gleiche so ein, zwei mehr Verstappen, Antonelli und Piastri, die auf die Top-4-Plätze gekommen sind. Also hat der Hamilton einen Stopp mehr gehabt und ist trotzdem Fünfter hinter denen geworden. Wäre jetzt auszurechnen, liegt es daran, dass der Ferrari, der in Barcelona noch der Reifenflüsterer war, jetzt auf einmal auf dem Asphalt in Spielberg der Reifenfresser war? Vielleicht ist die Charakteristik des Ferrari mit dem Asphalt und der Hitze in Spielberg dann eben doch Nachteil oder aber die Strategie, wobei ich sagen muss, dass Ferrari super schnelle Stopps hatte diesmal, schnell reagiert hat. Also als das virtuelle Safety Car kam, haben sie sofort Box, Box, Box. Aber leider ist der Hamilton weitergefahren. Er war vielleicht an der Boxeneinfahrt so gerade knapp vorbei. Also die sind da inzwischen echt voll auf Zack bei Ferrari. Da kannst du nicht mehr drüber lamentieren, dass sie ohne Reifen dastehen oder so. Sie sind auch regelmäßig bei den schnellsten Boxenstopps dabei. Ich denke aber, dass die Platzierungen eben Hamilton Fünfter und Leclerc nur Achter auch der Strategie geschuldet waren.
Naja, sie haben halt versucht, eine alternative Strategie zu fahren. Die mussten sie ziehen, weil sie gemerkt haben, dass sie mit der normalen Strategie, mit dem einfach nur dasselbe machen wie die Konkurrenz von Mercedes und auch von McLaren und Red Bull, da werden sie abgestürzt. Also mussten sie versuchen, sich mit einer anderen, einer riskanteren Taktik irgendwie an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Aber das hat nach meinem Eindruck, nach meiner Rechnerei auch nicht funktioniert, denn das Ergebnis ist schon ein ziemlicher Absturz im Vergleich zu Barcelona.
Ja, Lewis Hamilton hat auch am Donnerstag noch sehr kraftvoll motiviert von seinem Sieg mit dem Schwung geredet. Am Samstag redete er schon wieder etwas leiser. Man kann ja, glaube ich, wenn man Lewis Hamiltons Stimmlautstärke gleichsetzt mit der Performance des Ferrari, kommt man wahrscheinlich auf eine fast parallele Kurve. Also da hat er schon gesagt, ja, ich bin super proud und alles super, das Team hat richtig gut gearbeitet, aber wir müssen einfach weitermachen. Und wenn man Mercedes anschaut, irgendwie werden die immer schneller und wir müssen mal wirklich gucken, warum die immer schneller werden, wo wir das machen können. Also er freut sich natürlich auf Silverstone und hofft, dass er da irgendwie so ein bisschen Magie rausreißen kann.
Gab es aber noch das Geplänkel um die Zulassung von neuen Diffusoren, also neuen Unterböden, wo das eine Team dem anderen Team auf der politischen Ebene Knüppel zwischen die Beine geworfen hat. Ein neuer Unterboden, ein neuer Diffusor, der angebaut werden sollte, ist auf Geheiß von Ferrari bei Mercedes letztlich verboten worden.
Ja, ich habe mich gewundert. Also ich habe mehrere Leute tatsächlich am Donnerstag, am Freitag und auch am Samstag im Fahrerlager mit Unterböden durch die Gegend laufen sehen. Also das ist ja nicht mal eben so, dass du den in die Handtasche steckst. Das sind schon 2 bis 3 Leute, die so einen Unterboden tragen müssen. Der muss ja auch irgendwie hergebracht werden und eingeflogen oder reingefahren werden. War hochinteressant. Ich glaube, das war nicht nur zwischen Mercedes und Ferrari. Ich meine, dass ich auch bei McLaren da was gesehen habe. Die haben die aber ganz schnell in irgendeinem kleinen Laster versteckt. Das war am Samstagabend, glaube ich. Da war es schon dunkel im Fahrerlager und kein Mensch mehr da. Aber ich bin gerade dran an der Geschichte. Ich möchte diese wunderschönen Paläste der Formel 1 mal präsentieren, die Motorhomes, die neuen. Und wenn es abends ist und die beleuchtet sind und draußen dunkel, kann man von draußen so schön rein fotografieren. Deswegen war ich am Samstagabend im Fahrerlager unterwegs. Wäre schön, vielleicht können wir die Fotos dann in Pitwalk auch mal im Magazin zeigen. Jedenfalls habe ich dabei eben diesen Unterboden, den sie ganz schnell da in diesen kleinen Laster rein und dann haben sie da dran rum und mit Kartons vorne dran. Also da war einiges unterwegs diesmal in Spielberg. Und auch der
Ja,
ein oder andere Heckflügel sicher im Handgepäck.
es ist natürlich sehr wichtig und da ist natürlich der Vorteil, dass sie jetzt in Europa sind und die Dinger über Nacht oder mit per über Tag einfach nur mit normaler Fracht von der Fabrik in England rüberfahren können. Im Ausland, im europäischen Ausland oder im außereuropäischen Ausland besser gesagt, wäre das nicht so einfach. Das ist das nächste Stichwort. Ich höre am Rande irgendwie, es gibt Überlegungen, einen Doppelschlag in Las Vegas zu fahren, zwei Grand Prix in Las Vegas. Es gibt Überlegungen, nach Barcelona zu gehen, noch einmal nach Portimão vielleicht sogar, weil ich glaube, mittlerweile sich da die Erkenntnis durchsetzt, mit dem Frieden im Nahen Osten ist es noch ein Weilchen hin, weil kaum sagt irgendeiner, jetzt haben wir einen Waffenstillstand, schießt der andere wieder aufs Neue drauf los und stößt vernichtende Drohungen aus. Und deswegen glaube ich, dass die Formel 1 und so wie ich es gehört habe, vor allen Dingen die Versicherer der Formel 1-Teams darauf drängen, dieses Abenteuer Nahe Osten für dieses Jahr möglichst schnell ad acta zu legen und da nach Alternativen zu suchen. Es scheint wohl wirklich auch eine Sache zu sein, dass die Versicherungsgesellschaften sich weigern, das Personal Kranken- und Unfall zu versichern, wenn die da in die Kriegsregion gehen.
Wir werden sehen. Ich denke, bis November, da kommt die Sommerpause und dann da kommen erstmal die ganzen Rennen. Die Fracht für Katar, Abu Dhabi ist meines Wissens ohnehin dort unten geblieben
Ja,
oder
ja.
zumindest weil schon unten. Das ist nichts, wo die jetzt sagen müssen, wir müssen jetzt entscheiden. Ich denke, da werden sie sich Zeit lassen. Von der Formel 1 offiziell ist da auch noch nichts gekommen. Und solange da nichts kommt, im Moment reden alle von Finale in Abu Dhabi. Also ich habe im Fahrerlager niemanden gehört, der irgendwelche Zweifel daran angemeldet hat.
Okay.
Und ja, ich denke, warten wir es mal ab. Da werden noch viele Kilometer auf den diversen Strecken gefahren werden, bis es soweit ist. Ich habe übrigens hier nochmal geguckt, was so Fred Vasseur gesagt hat. Der hat tatsächlich gesagt, wir haben uns im Rennen und am Wochenende zu stark auf Mercedes konzentriert. Wir müssen mehr an uns denken, und wir müssen uns mehr auf uns konzentrieren. Wir waren in den ersten Runden mit unseren beiden Autos zu sehr am Limit. Und wer das noch war, war Kimi Antonelli, der zugegeben hat, dass er einfach am Rennen, Anfang des Rennens zu viel wollte. Das sind auch ganz interessante Aussagen. Bin immer ganz interessiert dran, so mal ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, wer was sagt. Und sehr lustig fand ich, und das sprach auch dafür oder spricht dafür, dass der George Russell neues Selbstbewusstsein gewonnen hat. Er hat im Green, sogenannten Green Room nach dem Rennen, sind ja die drei Top-Fahrer, mal kurz in so einem, der ist eigentlich knallrot für den Champagner-Sponsor angestrichen, in so einem Raum mit Couchen, wo sie so die ersten Szenen des Rennens nochmal selber sehen, die sie ja selber noch nicht gesehen haben, ein bisschen Wasser trinken, bevor sie dann aufs Podium gerufen werden. Und da sagte der George Russell, als er die Szenen am Anfang sah, mit diesem mega spannenden, exorbitant coolen Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen, wo ja der Max auch mal so ein bisschen fast in der Wiese war, da hat sich das der George Russell angeguckt und hat so den Max und den Kimi angeguckt und hat gesagt so, ach, das war das. Ich habe in meinem Dash geguckt, also in meinem, na,
Armaturenbrett quasi.
danke, ja, in meinem Screen im Lenkrad geguckt, wie weit denn die Nächsten hinter mir sind und habe immer nur Hamfer, Hamfer, Hamfer gesehen und habe mich gewundert, warum das ständig so wechselt. Also hat er tatsächlich Zeit gehabt, während er vorne versucht hat, sich abzusetzen, zu gucken, nicht nur wer ist wie weit hinter ihm, sondern tatsächlich das Duell der beiden an seinem Lenkrad mitverfolgt hat. Auch spannend, oder?
Ja, hat offenbar noch Kapazitäten frei gehabt während des Fahrens. Als nächstes steht jetzt Silverstone auf dem Programm und man hört so ein bisschen unten raus, dass man aufgrund der Streckencharakteristik von Silverstone jetzt fürchtet, dass da dieses ominöse Superclipping wiederkehren könnte, dass da also die Akkus an ihre Grenzen geraten und dass da plötzlich wieder unbotmäßig langsam gefahren werden muss. Glaubst du das auch? Ist das ein Thema gewesen in Dings, in Spielberg schon?
In Spielberg eigentlich gar nicht, aber ja, es liegt definitiv an der Streckencharakteristik und das hat auch ein Max Verstappen gesagt. Er hat gesagt, in Spielberg gibt es langsame Kurven, wo du dann bremsen kannst und wo du die Batterie aufladen kannst. Wenn du in Silverstone diese schnellen langen Geraden mit den schnellen Kurven hast, hast du wenig Gelegenheit, das Ding aufzuladen und dann ist es irgendwann leer. Und dann werden wir anders fahren, als wir bisher in Silverstone gefahren sind. Und das ist ja das, was diesen Kurs auf dem ehemaligen Militärflughafen ausmacht, dass die so schnell sind. Wenn du die Passage Maggots, Chapel Beckets anschaust, wie die an dir vorbeipfeifen, wo ich mit vielen gesprochen habe, die gesagt haben, auch Kommentatoren, ah, also wenn ich da mal während des Trainings zumindest nicht kommentieren muss, ich gehe raus, ich stelle mich an die Strecke. Auch der Bernd Mailänder hat mir das gesagt, dass er in Silverstone, wenn er nicht im Auto sitzen muss, ich habe ihn für meinen Podcast Stracke an der Strecke interviewt, für meine Silverstone-Vorschau, da sagt er, selbst er geht da raus und stellt sich hin, weil es ihn bis heute fasziniert, wie schnell die da vorbeipfeifen.
Ja, Silverstone ist da in dem Fall tatsächlich die Strecke, wo die Autos am meisten zeigen können, was sie drauf haben, was es für gewaltige Maschinen sind. Vorausgesetzt, man lässt sie jetzt halt nach wie vor noch und man muss nicht mit Super Clipping da das Tempo rausnehmen.
Ja, zum Thema Tempo rausnehmen, andere Thema, aber in Richtung Kimi Antonelli. Da hat tatsächlich Toto Wolff über die ersten Runden von Kimi Antonelli gesagt, ich zitiere hier, You can't accelerate a donkey, but you can calm down a racehorse. Das ist auch ein netter Vergleich, oder?
Einen Esel mit einem Rennpferd zu vergleichen, also. Ich hoffe, er meint damit nicht, dass Antonelli ein Esel sei.
Nein, eben nicht. Der ist
Ja,
das Rennen.
schon klar. Schon klar. Wir hören uns wieder, Inga, kurz vor Silverstone, würde ich sagen, mit der Vorschau auf eines der Highlights des Jahres. Danke, dass du dir einen abgeschwitzt hast und trotzdem aufmerksam beobachtet hast, zuletzt in Österreich und bis bald vor Silverstone.
Servus und Baba, wie man in der Steiermark sagt.
Engine.